Diese Gedanken an Sterben habe ich gar nicht so richtig zugelassen. Also die stellten sich für mich nicht so wirklich.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Sarah Schindler. Sie geht auf Insta ab wie Bolle und das mit und ohne Talar. Sie ist Pfarrerin und Influencerin. Sie teilt Glück, Schmerz und das, was sie bewegt. Und dazu gehört auch der Krebs, der letztes Jahr in ihr Leben kam. Über all das reden wir heute. Sarah, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die
Herzlich
Einladung.
Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Hey, wenn ich dich so vorstelle, Pfarrerin und Influencerin, dann klingt das so, als wäre das immer noch was Besonderes. Ist es das?
Also sagen wir so, es gibt immer mehr von uns und mittlerweile auch richtig viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die auch auf Instagram und einfach über die sozialen Medien auch einfach Glauben teilen und auch das ihr Leben und ihren Beruf teilen. Genau, aber es ist schon, ich finde schon auch immer noch, wenn ich so höre, ein bisschen besonders, ja.
Wie ist das für dich? Bist du als Pfarrerin auf Insta und Co. oder bist du das eher persönlich? Das ist eher so die Sarah und die ist eben auch Pfarrerin. Wie sind so die Rollen verteilt?
Ja, also ich habe ja jetzt natürlich glücklicherweise von unserer Landeskirche sogar einen Dienstauftrag. Das heißt, ich bin schon auch als Pfarrerin vor allem dort, aber natürlich verschwimmt das so. Ne? Also auch diese Pfarrerin lebt ja natürlich davon, dass sie auch die persönlichen Geschichten und das persönliche Leben einfach zeigt. Und das, was uns umtreibt. Und genau deswegen verschwimmt es manchmal so. Also sowohl persönliche Sarah als auch die Pfarrerin Sarah kriegt man da zu sehen.
Sag mal, wie ist das so mit dem Teilen? Wie viel davon ist echt und wie viel ist... nicht unecht oder nicht, darum geht es gar nicht, aber ist, wie soll ich sagen, so ein bisschen Rolle oder auch ein bisschen überlegt. Kannst du dazu was sagen? Was teilst du von deinem Leben?
Also sagen wir so, ich denke schon natürlich immer wieder auch sehr genau darüber nach, wie könnte jetzt auch was ankommen oder wie formuliere ich Dinge. Aber es lebt schon auch davon, dass es einfach authentisch ist. Und ich hoffe immer, dass es echt und authentisch ist. Ja, so. Aber natürlich denke ich auch darüber nach, wie könnte was rüberkommen und was bewirkt vielleicht auch eine Aussage bei meinem Gegenüber oder könnte es falsch verstanden werden. Also ich überlege schon und reflektiere darüber. Aber natürlich soll es immer authentisch und echt sein. Das ist mir schon wichtig.
Gibt es für dich eine Grenze, was du nicht teilst?
Ja, also meine Familie und mein Partner, die kommen wirklich sehr, sehr selten vor. Und natürlich auch so, womit ich mir schwer tue, manche machen das ja, so Tränen zu zeigen oder wenn es mir so ganz schlecht geht. Das ist was, was ich dann vielleicht im Nachhinein dann mal erzähle oder dann reflektiere oder auch in einem Post irgendwie verarbeite. Aber jetzt in dem Moment so eine Momentaufnahme zu machen, wie ich weine oder so, das ist jetzt nicht so meins. Das mache ich dann doch lieber mit mir selber erstmal. Aus, ja.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich finde, das hat auch, es gibt so intime, persönliche Situationen, wo ich auch so ein Gefühl habe, also ich sage jetzt, also persönlich, das ist jetzt ein Ding für mich und nicht für alle anderen. So.
Ja, genau. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So geht es mir da in den Momenten auch. Ja.
Und tatsächlich vielleicht mehr dann im Rückblick, so im Modus des Verarbeitens, dann davon zu erzählen oder so.
Ja. Ja, so ist auch mein Umgang, ja.
Du hast einen sehr persönlichen Post gemacht oder nicht nur einen. Als die Krebserkrankung in dein Leben kam, darüber werden wir noch ein bisschen reden. Aber es gibt einen, der mich schon sehr berührt hat, wo du das mit den Haaren anschaulich machst. Also Chemotherapie irgendwann, fallen die Haare aus und das ist ein Schritt, du hast wunderschöne Haare, auch jetzt, und du hattest aber auch längere vorher. Und diese wunderbaren Locken, die ja irgendwie zu deiner Persönlichkeit, zur Identität gehören, dass das weg muss. Wie war das für dich, diesen Schritt zu gehen?
Also ich erinnere mich noch sehr gut daran. Man hofft ja trotzdem, trotz dass man das weiß, dass die Haare irgendwann ausfallen, und so hofft man trotzdem, dass man selber vielleicht doch irgendwie drumherum kommt. Und als dann der behandelnde Arzt das tatsächlich aber trotzdem mir auch offenbart hat, dass dann dieser Moment kommen wird, relativ schnell, in den ersten zwei Wochen passiert gar nichts, aber dann wirklich, als wird sich so ein Schalter umlegen, fallen diese Haare büschelweise aus. Und, und glücklicherweise war es bei mir so, dass das natürlich in dem Moment, als der Arzt mir das so offenbart hat oder gesagt hat, auch ganz schonungslos, war das für mich schon auch schnell nochmal ein Schock. Und da kamen ja dann auch die Tränen in dem Gespräch. Und da war ich froh, dass mein Partner dabei war und mir da einfach auch wirklich unterstützend die Hand gehalten hat. Und dann war aber dieses Thema relativ schnell für mich abgehakt. Dann dachte ich so, okay, das ist jetzt trotzdem was, was einfach zweitrangig ist. Ja, also natürlich ist für uns, vor allem auch für uns Frauen, das Äußerliche absolut wichtig. Und auch mir waren natürlich meine Haare und meine Locken wichtig. Aber in dem Moment rutscht es dann trotzdem einfach wirklich nach hinten in der Bedeutung. Und dann dachte ich, Mensch, dann probiere ich doch mal, wie sieht so eine Kurzhaarfrisur mir aus?
Du hast dann so die Haare kurz schneiden lassen.
Genau, das war auch zum Beispiel ein Rat, dass gerade wenn man längere Haare hat, dass man dann vielleicht erstmal so ein bisschen sich rantastet, ja, und nicht gleich die ganzen langen Haare abrasiert oder so. Und so habe ich es dann gemacht und habe dann tatsächlich, also natürlich rieselten die dann schon immer und ich konnte das von Tag zu Tag beobachten, aber habe mich dann entschlossen, erstmal noch eine Kurzhaarfrisur praktisch so als Übergang dann zu machen. Und dann irgendwann habe ich zum Glück eine Bekannte im Freundeskreis gehabt, die Friseurin ist. Und dann in so einem ganz, ja, vertrauensvollen Moment haben wir dann doch die Haare dann irgendwann ganz abrasiert.
Okay. Ja, das war bestimmt ein...
Für sie, glaube ich, schlimmer als für mich. Ich hatte mich dann irgendwie über diese Zeit, weil ich das ja schon jeden Tag so gesehen habe, wie die Haare ausfallen, hatte ich mich da irgendwie schon ein bisschen dran gewöhnen können. Aber für sie dann auch noch als Friseurin, ja, und die mich dann auch mit diesen anderen Haaren kannte, war es, glaube ich, fast ein bisschen schlimmer.
Ja, und wenn sie verbunden ist mit dir und mitfühlt.
Genau,
so.
Natürlich. Ja. Ja,
aber dieser Post, wo du die kurzen Haare hast, da hast du dich geschminkt und die Haare, das sieht richtig, richtig schön aus. Mhm. Also wie du da dich zeigst. Und es hat so etwas ganz Nahes, Schönes, aber auch Melancholisches, irgendwie man spürt so die Ungewissheit, den Schmerz. Und das ist ein sehr berührender Moment.
Das ist schön, dass du das so sagst, weil ich mich immer wieder auch beim Erstellen von diesem Video oder von diesem Reel gefragt habe, ob das vielleicht viel zu leicht und viel zu locker rüberkommt. Ne?
So. Ja, nee, fand ich gar nicht.
Okay, das ist immer diese Nachreflexion, die man dann auch immer nochmal hat. Eben dieses, wo ich schon auch viel immer in Gedanken überlege, genau, wie kommt was an und wie wirkt das vielleicht auch bei Leuten, die ebenfalls von so einer Diagnose dann auch betroffen sind. Und dann aber auch zu sagen, das ist mein persönlicher Umgang. Ja, also ich wollte auch immer, so das habe ich versucht, während der ganzen Behandlung auch durchzuziehen, so eine gewisse Leichtigkeit kultivieren und mir bewahren und auch so einen gewissen Humor. Und mein Partner und ich, wir haben zum Beispiel dann angefangen, also dann mir auch unterschiedliche Namen zu geben. Also diese Frau mit den kurzen Haaren war dann irgendwann Katja. Und wenn ich die Perücke auf hatte, dann war ich wieder der andere Person und hatte wieder einen anderen Namen. Und so haben wir
da
auch so ein bisschen...
Da steht auch was auf. Du hast auch einen Hashtag entwickelt. Wie war das noch mit Perück?
Das war genau in der Beschreibung von einem Post. Meine Perütschki habe ich so gesagt. Genau, also so dann auch mit so Spitznamen oder so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und da irgendwie diesem schweren Leichtigkeit zu geben und auch Hoffnung vielleicht, wirklich diese Hoffnung irgendwie da zum Ausdruck zu bringen, dass das ein Teil von mir ist und jetzt auch eine gewisse Zeit mein Leben wirklich sehr bestimmt. Und dann aber auch wieder vorübergeht.
Wenn wir über deinen Kanal reden, können wir kurz sagen, kann ja jeder mal selber nachgucken.
Sehr gerne.
Sarahs Glanz und Gloria heißt er.
Genau.
So, jetzt hast du Hoffnung schon angesprochen. Dafür bist du als Pfarrerin ja professionell zuständig.
Ja,
unter anderem. Zugleich ist es eine ganz persönliche Sache. Wir reden über deine Geschichte gleich, aber vorher machen wir noch die übliche Entweder-Oder-Fragerunde in diesem Podcast. Ich nenne dir zwei Alternativen.
Ja.
Und du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu. Es ist nicht immer super tiefsinnig, aber hat manchmal Hintergrund. Lass uns einsteigen. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Ah, sofort, völlig klar.
Obwohl ich im Winter Geburtstag habe, aber Sommer, ich bin absolut ein Sommerkind. Ja.
Früh aufstehen oder lang ausschlafen?
Es hat beides was, aber eigentlich stehe ich eher lieber früher auf.
Okay. Ich würde ähnlich anfangen wie du, aber mich dann für lang ausschlafen entscheiden. Bist du eine, die, wie sagt man noch, die Smooth-Taste drückt auf dem Handy?
Schon auch mal, aber eigentlich versuche ich wirklich früh aufzustehen, weil ich da am produktivsten bin. Da kommen die besten Texte aus mir raus.
Oh, klingt nach Disziplin.
Mhm. Ja, brauchst
du. Ist gut. Rosa oder schwarz?
Rosa. Rosa, absolut. Ich habe mir neulich erst einen schwarzen Blazer gekauft und hatte den vielleicht einmal maximal an.
Okay.
Ja, weil irgendwie, ich bin doch mehr für Farbe.
Aber der Talar, die Amtskleidung der Pfarrerin, ja, ne?
Der Talar ist schwarz.
Bleibt schwarz.
Also ich liebe auch meinen schwarzen Talar. Ich muss sagen, das ist total gut, einfach zur Sichtbarkeit und jeder weiß gleich, wer ich bin und was ich für eine Funktion habe. Klar, es könnte vielleicht ein bisschen freundlicher und fröhlicher mal zugehen, aber an sich mag ich,
Rosa
mag ich
mein schwarzes vielleicht?
Gewand. Ach, ich mag auch die Tradition, ja. Das ist okay für mich.
Müssen wir nicht vertiefen. Ja, genau. Einsam oder gemeinsam?
Gemeinsam. Auf jeden Fall.
Freundschaft bedeutet ja viel, ne?
Ja, ja. Also generell meine Beziehungen, auch wirklich die Beziehungen, die jetzt gewachsen sind, sowohl in, sage ich mal, meiner Kirchengemeinde vor Ort, als auch jetzt über die Instagram-Gemeinde oder so. Das war wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mich durch diese schwere Zeit getragen hat, ne? Da war ich sehr, bin ich immer noch sehr berührt, wie hoch die Anteilnahme war. Mhm. Und ich bin so überzeugt. Man sagt ja immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich bin so überzeugt, wir brauchen das zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben. So ein Dorf in Anführungszeichen. Ja, das kann kleiner oder größer sein, aber einfach Menschen aus unterschiedlichen Bezügen, die uns durch dieses Leben begleiten und mit durchtragen, gerade dann auch, wenn es schwer ist.
Ja. Ist auch gut, dass du das sagst, finde ich, weil es war auch zu spüren, wenn man das so verfolgt bei dir, wie Anteilnahme, also wie das ernsthafte Beziehungen sind, eben auf Social Media, wo wir oft ja noch so ein Vorurteil haben, das ist ja alles nur so oberflächlich und gemacht, aber nee, das ist eine echte Anteilnahme auch. Das ist echtes Beziehungsleben.
Absolut. Und ich muss wirklich sagen, ich war echt überrascht von dieser großen Anteilnahme, und wie tief und wie echt die wirklich war. Ja, also von Briefen oder eben auch Päckchen, die dann mich erreicht haben, aber auch einfach von ganz lieben und bestärkenden Nachrichten, die einfach, es war wunderbar zu lesen, mich sehr gestützt haben.
Was für Päckchen hast du bekommen?
Ich habe wirklich so Päckchen bekommen, einfach mit kleinen Nettigkeiten drin, die mich, einmal war eine große Tasche drin, die mich dann begleitet hat, immer wenn ich zur Chemotherapie musste, wo ich einfach meine ganz persönlichen Sachen da dann reinpacken konnte, eine sehr schöne Idee. Oder dann war auch mal so ein Herzchen mit so einem Mutmachspruch, so ein Deko-Herzchen und so. Also es war wirklich sehr berührend, ja.
Stark, echt wertvoll.
Ja.
Ich sag mal noch eins, gesund oder krank?
Naja, wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich immer am liebsten gesund. Und trotzdem gehört Krankheit einfach zu unserem Leben mit dazu. Ja.
Die Frage wird nochmal sein, was bin ich eigentlich wirklich? Mhm. Also auch wenn Krankheit da ist.
Genau, ja.
Krebsdiagnose kam irgendwann in dein Leben. Mhm. Lymphdrüsenkrebs.
Genau,
Wie war der Anfang? Wie hast du davon erfahren überhaupt?
Also ich hatte schon monatelang vorher, sage ich mal, immer so am Hals eine geschwollene Stelle. So, das war recht klein, aber es war so geschwollen und ich dachte immer lang, wir sitzen so viel auch in unserem Beruf, das wird wahrscheinlich irgendeine Verspannung sein, so im Schulter-Nackenbereich. Und dann hat es angefangen, dass mein rechter Arm auch immer mal wieder so schwer war und so gestaut war. Und dann dachte ich, jetzt muss ich doch mal nachgucken lassen. Und dann war ich nochmal in einem schönen Wellnessurlaub eigentlich und kam dann zurück und hatte eben noch mehr solche geschwollenen Stellen auch unterm Armbereich. Und daraufhin bin ich sofort zur Ärztin gegangen und dann ging das eigentlich los, praktisch diese Ursachenforschung. Und sie haben sich tatsächlich auch ein bisschen schwer getan. Genau, es wurde dann festgestellt, dass eben ganz viele und vergrößerte Lymphknoten da waren in diesem Hals-Schulterbereich. Und und daraufhin hat man dann festgestellt, dass es Lymphdrüsenkrebs ist. Also diesen Tag der Eröffnung der Diagnose, den weiß ich noch bis heute, das hat sich wirklich eingebrannt ins Gedächtnis. Und das hat auch lang, oder was heißt lang, aber das hat wirklich gebraucht, bis ich das realisiert habe, weil auch mein Selbstbild da so in Frage gestellt war. Ich war immer sportlich, immer jung, fit, so habe ich mich zumindest gefühlt und dachte eben, das ist halt einfach eine Verspannung. Dann nimmt man einmal Antibiotika maximal oder eine Entzündung irgendwie im Arm und dann geht das wieder weg. Und dann irgendwie diese Nachricht zu bekommen, dass es wirklich schwerwiegender ist und dass man auch das erstmal gar nicht einordnen kann, wie schwerwiegend, Das war schon ja sehr beunruhigend natürlich und auch wirklich einfach ein Schock.
Wie war das für dich, dieser erste Moment, wo das dann feststeht? Weißt du, so Weltzusammenbruch, gleich brechen alle Dinge zusammen oder eher mal so nüchtern, sachliche Info. Okay, so ist es jetzt. Und nach wird erst bewusst, was das eigentlich bedeutet.
Also wirklich so, sowohl als auch. Also als ich das zum ersten Mal dann praktisch eröffnet bekommen habe, da war das noch von meiner Hausärztin, die eben so einen Brief von dieser letzten Untersuchung dann bekommen hatte. Und die konnte sich aber auch noch nicht so richtig festlegen drauf, was das jetzt wirklich ist. Und wie gesagt, da braucht es dann auch noch intensivere Untersuchungen. Und dann war man natürlich erstmal noch so in so einem Schwebezustand. Das meinte ich mit, wie schwerwiegend ist es und was ist es überhaupt? Und da hat mir tatsächlich geholfen, dass ich erstmal ganz normal weitergearbeitet habe. Also ich habe wirklich dann, wir hatten noch einen großen Festgottesdienst und das hat mir in diesem Moment sehr viel Halt gegeben. Ja. Ich dachte ja immer, wenn ich mal eine schwerwiegende Diagnose bekomme, dann ist das Erste, was ich aufhöre, ist zu arbeiten. Ja, dann werde ich nur noch Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Und jetzt war genau das andere der Fall. Das hat mir ganz viel Struktur und Halt gegeben und ich habe dann gesagt, ich möchte gerne diesen Festgottesdienst auf jeden Fall noch feiern und das haben wir dann eben auch mit einem tollen großen Team gemacht und dann wurde natürlich schon auch dadurch, dass dann eben diese ganzen Untersuchungen auch aufwendiger wurden und mehr Zeit in Anspruch genommen haben, wurde klar, ich kann so jetzt auch nicht mehr arbeiten.
Also ich kann mir das voll vorstellen, dass da wird der Wert der Routine und des Alltags irgendwie deutlich, was dich erstmal noch hält. Ja. Kann natürlich dann auch eine Flucht werden, wenn man aber erstmal ist es so ein bisschen wie ein Gerüst, das einen so aufrecht hält.
Absolut. Und das war, also komischerweise war das am Anfang auch wirklich das Schwierigste für mich, da jetzt so rausgerissen zu sein, ja. Und eben das nicht selbst entschieden zu haben, sondern einfach wirklich rausgerissen zu werden aus diesem normalen Leben und auch aus diesem Arbeitsleben. Und das, da habe ich am Anfang mit am meisten gestruggelt. Gar nicht so sehr mit dieser schweren Diagnose oder Krankheit, sondern wirklich aus diesem Rausgerissensein. Ja.
Wie tief ging das, die existenzielle Wahrnehmung bei dir? Hast du Angst gehabt zu sterben sogar oder alles zu verlieren, was so an Lebensträumen und Plänen da ist?
Also Gott sei Dank hat man diesen Tumor recht früh, in einem frühen Stadion, Stadium entdeckt und hat dann tatsächlich auch relativ schnell festgestellt, dass man den sehr gut behandeln kann. Insofern hatte ich jetzt die Aussicht, dass ich sehr wahrscheinlich auch wirklich wieder geheilt werden würde. Und das war wirklich so meine ganz große Hoffnung und Zuversicht. Und an der habe ich mich eigentlich dann, sobald das klar war, wirklich festgekrallt. Und diese Gedanken an Sterben habe ich gar nicht so richtig zugelassen. Also die stellten sich für mich diesbezüglich nicht so wirklich dann dadurch.
Was eigentlich auch gut war, ne?
Was wirklich gut war. Ich frage mich oft, ob das dann einfach nur in diesem, teilweise dann auch in diesem Überlebensmodus, sage ich mal, so da war, ob ich das irgendwie verdrängt habe. Aber ich glaube nicht, sondern es war wirklich für mich einfach so, ich habe das angenommen, ich habe das auch bearbeitet, ich wurde sehr, sehr gut betreut, auch psychologisch betreut. Und genau, und für mich war einfach ganz klar, ich liebe das Leben und ich möchte wieder gesund werden und habe da wirklich auch jede Hilfe irgendwie in Anspruch genommen, die sich mir zur Verfügung gestellt hat.
Wie hat es deinen Glauben betroffen?
Also natürlich habe ich am Anfang schon auch sehr gehadert und auch wirklich mit Gott gerungen. So, und natürlich habe ich auch diese, ich glaube, das ist ganz arg menschlich, die Warum-Frage, warum ich?
Hast du gestellt?
Und so habe ich gestellt. Und natürlich habe ich auch gesagt, was soll der Scheiß? Ich bin hier in deinem Dienst, ja? Und warum ich? Und natürlich hat sich das dann aber auch relativ schnell dann auch wieder gewandelt in diese Frage, warum nicht ich? Ja, ich begleite so viele Menschen oder habe so viele Menschen auch schon begleitet, die in ähnlichen Situationen waren, mit ähnlichen Diagnosen konfrontiert. Und insofern, das ist auch das, was ich immer an Taufen sage. Wir haben ja jetzt keinen Schutzmantel, nur weil wir Christin oder Christ sind. Ja? Und das, was wir oft so floskelhaft sagen, dass Gott uns das Schwere, sage ich mal, nicht erspart, aber uns hindurchhilft, das habe ich wirklich jetzt am eigenen Leib erfahren. Und relativ schnell ist dann dieses Hadern oder auch dieses Streiten dann schon wirklich auch in eine tiefe Zuversicht, hat sich in eine tiefe Zuversicht verwandelt, dass ich durchgetragen werde und habe das immer wieder auch wirklich in ganz vielen kleinen, aber auch großen Situationen gespürt und erfahren.
Das ist stark zu hören. Mhm. Und ich will trotzdem noch mal so ein bisschen nachfragen, weil wir reden ja auch davon, das sind auch so biblische Texte oder Liedtexte, Gott behüte dich, Gott behüte dich vor allem Übel, Gott ist einer, der heilt. Und dann ist schon die Frage da, wie passt das zusammen, der gute Gott und die schlimme Krankheit?
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine letztgültige Antwort. Ja, wir können es nicht wirklich wissen. Ich bringe es für mich so zusammen, dass ich sage, es ist letztendlich für mich, das Gottesbild hat sich auch nochmal verändert. Es ist für mich jetzt nicht irgendwie, es ist so ein ganz personaler Gott, der irgendwie dann mit seinen Händen, so stellt man sich es vielleicht mal vor, eingreift oder nicht eingreift, ja, so. Sondern für mich hat sich es so verändert, dass ich das Gefühl habe, wir sind von einer ganz großen heilenden Kraft letztendlich umgeben, ja, von einer Wirklichkeit, die Liebe ist, die vollkommene Liebe ist. Und ich bin überzeugt davon, dass am Ende unserer Tage auch diese Kraft und diese Liebe einfach zu ihrem Ziel mit uns kommt. Ob das in einer konkreten Heilung wirklich dann auch ist, das ist so unverfügbar. Ja, manche Menschen erleben das, die dürfen wieder heil werden und manche erleben das ja auch nicht. Ja, und wieso, weshalb, warum, müssen wir ganz ehrlich sein, da haben wir auch als Theologinnen, Theologen, als Pfarrerinnen und Pfarrer nicht die Antwort. Warum wird der eine gesund, warum der andere nicht? Ja, obwohl beide glauben und beide gebetet haben, eindringlich. Mhm. Ja, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig auch geworden, dass wir da nicht vorschnell irgendwelche Antworten parat haben, wo wir eigentlich keine Antworten geben können. Mir ist ganz wichtig, dass wir da aber im Glauben wirklich eine Kraft haben, wo wir sagen können, oder für mich auch eine Zuversicht, egal wie es ausgeht, ich weiß mich von Gott gehalten und getragen. Und das habe ich immer wieder erlebt, dass auch natürlich in ganz, ganz vielen Menschen, in ganz viel Zuspruch, ist es dann wirklich konkret geworden. Und habe ich gewusst, ich kann das durchstehen. Genau. Und ich für mich wusste dann auch irgendwann, dass ich werde wieder gesund. Ja.
Das ist stark. Mhm. Das klingt auch, um das nochmal aufzugreifen, was du vorher gesagt hast, sehr, sehr authentisch. Mhm. Es ist ja was anderes, über Gott und das Leiden zu philosophieren und vielleicht zu studieren. Du hast ja auch Theologie studiert. Mhm. Und das dann so am eigenen Leben, in der eigenen Existenz zu buchstabieren. Mhm. Was sagst du Menschen, die jetzt diese Kraft der Liebe, diesen liebenden Gott, den wir nie ganz begreifen und fassen können, aber sie sagen, geh mir weg damit, ich kann das nicht glauben. Gibt es da auch einen Trost, eine Hoffnung? Mhm. Oder wirst du dann sprachlos?
Ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass ich so reagieren würde, dass ich erstmal sagen würde, ich kann sie so gut nachvollziehen, ich kann sie so verstehen, ja. Weil ich schon denke, und dann würde ich sehr an Gott appellieren, dass er sich jetzt bitte dann, er oder sie dann bitte auch zeigen möge, ja. Es ist etwas, was man einfach nicht erklären oder mit Worten herbeiführen kann, sondern das kann man einfach nur erleben. Und ich glaube aber, dass wir tatsächlich, und dann würde ich versuchen, diesen Menschen einfach beizustehen, dass ich ihm einfach sehr wünschen würde, dass er das dann wirklich auch durch Beistand von seinen Lieben drumherum und auch vielleicht auch dann in dem Moment durch mich ja wirklich konkret erfahren kann.
Dass einfach eine Erfahrung da ist.
Ja.
Gib mal kurz einen Abriss, so ein bisschen schnell Durchlauf. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das war, als du von deiner Krankheit erfahren hast. Und inzwischen stehst du wieder da und die Haare sind gewachsen und so.
Ja, genau.
Du hattest eine Wiedereingliederung.
Ja.
Mhm. Wie ist es verlaufen?
Ja, also das Tolle war, dass ich wirklich gleich nach dem zweiten CT schon Bescheid bekommen habe, dass die Therapie sehr, sehr, sehr gut anschlägt. Und trotzdem musste ich dann aber noch durch diesen ganzen Chemozyklus durch. Das hat mich auch wirklich entkräftet und war wirklich hart, weil ich ganz schlimme Nebenwirkungen hatte. Und dann dachte ich, ja, nach der letzten Chemotherapie, jetzt geht steil bergauf. Und hatte das tatsächlich unterschätzt, wie stark auch noch die Nachwirkungen sind und was das alles schon auch psychisch mit einem macht. Und da ist es wunderbar gewesen, dass ich da wirklich auch sowohl von meinem Arbeitgeber als auch von Familie und so weiter wirklich da auch noch mal ein bisschen gebremst wurde, entlastet wurde und tatsächlich einfach Raum und Zeit hatte, wieder zu Kräften zu kommen.
Kannst du andeuten, was das für Nachwirkungen sind?
Also das hat das waren extreme Wassereinlagerungen, Gliederschmerzen, Hitzewallungen und dann eben auch schlaflose Nächte dadurch. Also das war wirklich noch ein Rattenschwanz, der sich da so nachgezogen hat. Und genau, und dann war ich zum Glück auch in einer tollen Reha-Einrichtung und so Schritt für Schritt, Woche für Woche habe ich dann gemerkt, dass es jetzt wieder bergauf geht. Aber das dauert schon auch nochmal seine Zeit. Also muss man sich wirklich noch ein paar Wochen, wenn nicht wirklich Monate auch nochmal geben, um das nochmal zu verarbeiten. Mhm. Ja,
ja, genau. Und sich die Zeit auch gönnen sozusagen.
Genau, ja. Genau. Ja, und jetzt bin ich wieder im Dienst und
so großartig,
hab schon wieder, genau,
dass wir drüber reden können,
tolle Projekte und freue mich einfach auch wieder an dem Alltag und an der Normalität. Das ist schon was, wo ich immer wieder jetzt auch neu innehalte und ja, wirklich genieße und sage, danke Gott, dass ich am Leben sein darf, ja.
Sag mal, ich habe gemerkt, wenn ich dir so folge und auch wenn wir uns so unterhalten, dass Schönheit für dich eine große Bedeutung hat. Es gibt so einen Post von dir, da gehst du durch ein Kunstmuseum, guckst dir Bilder an. Du hast Sinn für Ästhetik in der ganzen Gestaltung, wie du auftrittst und wie du, also nicht nur medial, aber eben auch. Mhm. Und das hat ja irgendwie auch was mit Glauben zu tun, eine gewisse Ästhetik. Kirchenräume sind was Besonderes. Mhm. Was bedeutet Schönheit für dich?
Oh, das ist mir wirklich ein wichtiger Wert. Ich glaube, dass Schönheit der Seele gut tut. Ja? Also, dass Menschen spüren, wenn sie in einer schönen Umgebung sind, wenn sie mit etwas Schönem konfrontiert sind. Auch das kann wirklich Hoffnung und Zuversicht geben. Mir hat es auch Kraft gegeben. Und es war ganz interessant, dass ich anfangs dann tatsächlich hauptsächlich noch mehr irgendwie diese Sehnsucht nach Schönheit hatte, je kränker ich mich auch gefühlt habe. Also das war wirklich dann so irgendwas, wo ich mich dann fast drin auch verlieren konnte und wo aber meine Seele so aufgeatmet hat. Und deswegen finde ich, ist das nicht zu unterschätzen. Genau, und das
was ist eigentlich
schöne
schön?
Räume. Ja, das ist, würde ich mal sagen, liegt im Auge des Betrachters
schon subjektiv,
oder der Betrachterin.
So das Klassische.
Sicherlich, ja. Und ich finde es auch schön, wenn wir wirklich eine ganz große Bandbreite von Schönheit haben oder auch vielleicht vermeintlich Hässliches kann in manchen Situationen oder in einem anderen Licht wirklich auch schön werden. Ja. So, genauso wie ich auch gelernt habe, dass meine Narben oder so oder auch mein Körper, das ist zwar auch jeden Tag nochmal eine neue Übung, aber und ich freue mich schon so wieder auf meine langen Haare. aber trotz allem, versuche ich auch da, Schönheit, mein Schönheitsbegriff zu weiten natürlich, ja.
Gibt es eine Schönheit in der Wüste oder eine Schönheit im Zerbrechen und auch, was bleibt von der Schönheit im Altwerden und im Verfallen?
Unbedingt. Es gibt ja so richtige Diven, ja, so Schauspielerinnen. Ja. Und ich bewundere es so mit diesen ganzen Schönheitsidealen und so weiter, wenn sie sich nicht Botox in die Falten spritzen lassen oder sowas. Und atme dann immer auf und denke, wie toll, dass es noch echte Schönheit gibt, ja, die einfach auch vom Leben erzählt und von dem, was man auch erlebt hat und erfahren hat, ja. Und es ist natürlich immer so ein bisschen schwer, also mein Partner wird jetzt vielleicht grinsen, wenn er es hört, weil ich natürlich auch an mir selber rumkrittel, ja, oder denke so, oh nee, und ich sehe jetzt irgendwie, die Augenringe werden tiefer und die Falten und so weiter, ja. Natürlich auch die Behandlung geht nicht spurlos an dem Körper vorbei und dennoch denke ich mir so, ja, aber es ist einfach auch nur authentisch dessen, was ich erlebt habe. Und ich möchte auch, dass mein Körper das auch erzählen kann. So.
Ja. Erzählen ist ein gutes Stichwort, weil das Schönheit was ist, was mit ein Körper, der erzählt oder auch Bilder, die erzählen, auch Landschaften, die was erzählen. Du hast auch Texte oder du schreibst auch Texte, schöne Texte, Poesie. Mhm. Ich hab ein so ein, ist es ein Gedicht? Ich würde mal sagen, ich habe eines mir mal rausgeschrieben.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, verbunden mit Hashtag Karfreitag, da steht dabei, kein Abgrund ohne dich, keine Wüste ohne dich, keine Schuld zu schwer für dich, nimmst alles auf dich, für mich. Und ich stehe da und schweige, bis ich in Anbetung und Dankbarkeit begreife.
Schön.
Ja, finde ich auch.
Das ist sehr schön gelesen.
Ja. Kannst du sagen, was diese Worte für dich bedeuten?
Ja, also jetzt in Bezug auch mit Karfreitag, also es ist letztendlich auch meine tiefe Überzeugung, dass wir Gott wirklich mit gar nicht schockieren können. Ja.
Es ist ein Gebet, ne? Also kein Abgrund
genau,
ohne dich.
Es ist ein Gebet und egal, was uns in diesem Leben passiert, dass wir, wie gesagt, wie es jetzt auch dann, wie ich auch meine Krankheitserfahrung deuten würde, dass wir von einer unfassbaren Wirklichkeit umfangen sind, die Liebe ist. Und die wird wahrscheinlich vollendet, die sich für manch einen von uns vielleicht erst dann in einem anderen Leben. Und trotzdem ziehe ich schon so viel Kraft auch aus diesen Momenten, wo das immer wieder aufblitzt. Ja? Und ich habe das immer wieder erfahren, dass es wirklich keinen Abgrund gibt.
Was bedeutet da die Geschichte von Jesus am Kreuz für dich?
Überwindung vor allem, ja, dass dieser Abgrund auch wirklich eines Tages mal gänzlich überwunden sein wird. Und das ist wirklich für mich auch die Zuversicht und diese Hoffnung, die ich auch im Sterben und im Tod sehe, wo ich wirklich, das sind ganz dichte Momente, wenn ich auch selber Menschen im Sterben begleite, wo ich das wirklich erlebe, dass diese neue Welt, wo es mal kein Leid, keine Schuld, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird, so wie es auch im letzten Buch der Bibel wirklich beschrieben ist, ja, dass das für mich so eine wirklich eine Zukunftsversion ist, die uns aber auch schon hier und jetzt wirklich immer wieder ergreift. Dann, wenn wir auch miteinander mitleiden und wirklich füreinander da sind und spüren, dass wir nicht alleine sind.
So, damit sind wir schon bei der ganz großen Hoffnung.
Okay. Genau.
Sarah, zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose.
Okay.
Neben dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen.
Okay.
Da sind lauter bunte Lose drin. Und ich bitte dich einfach mal eines rauszuziehen und dann mal vorzulesen, was draufsteht. Es wird irgendein Spruch sein, kann aus der Bibel sein, kann irgendein Philosophenzitat sein oder ein Sprichwort. Lies mal vor und kommentiere es.
Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Ernst Bloch.
Ja, das ist von Ernst Bloch.
Ernst Bloch.
Der Philosoph der Hoffnung.
Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Ich würde es vielleicht nicht zu 100% unterschreiben. Wahrscheinlich ist ganz, ganz viel Wahres dran, sicherlich. Ich glaube schon auch, da wo die Hoffnung endet, da endet letztendlich auch so ein bisschen, also würde mein Lebenselixier auch auf jeden Fall enden. Und dennoch glaube ich auch noch, wie gesagt, dass nicht alles von uns abhängt. Also es gibt auch Momente, das möchte ich als Zuspruch eben sagen, wo wir wirklich auch keine Hoffnung mehr haben oder nicht mehr hoffen können. Wo wir dann auch wirklich uns darauf verlassen dürfen, dass jemand anderes für uns hofft und die Hoffnung wach hält.
Ja, das ist ein guter meine Hoffnung kann ja auch so, also kann ja so was wie eine Technik werden, um psychologisch irgendwie durchs Leben zu kommen.
Ja.
So eine mentale Technik gegen die Angst oder so.
Ja, oder eben auch wir Christinnen und Christen, für uns kann es auch oft vielleicht dann auch schnell zu einer Überforderung kommen. Ne? So
ein innerer Druck.
Hoffe. Aber jetzt müssen wir da irgendwie positiv durch, ne? Weil wir glauben oder haben ja Gott.
Das ist jetzt deine Challenge. Du kannst eine Krankheit haben, aber bitte hoffnungsvoll.
Genau.
Du begleitest Menschen auch im Sterben, hast gerade schon von so einer großen Hoffnung gesprochen, auf was mit Himmel zu tun hat, mit Ewigkeit zu tun hat. Hast irgendwann mal geschrieben, der wichtigste Satz, wenn wir Menschen im Sterben begleiten, da sind wir ja alle irgendwie überfordert. Mhm. Und das ist immer so ein erstes Mal wieder, wenn das in der Familie passiert, bei Freunden. Was kann helfen? Was ist da gut zu sagen?
Ich bin da, ich bin für dich da. Also ich
das wäre der Satz, Haltung.
Genau.
Oder
genau, das ist, ich finde, das ist eine gute Haltung, dass wir selber damit offen, also auch manchmal überfordert sind oder dass wir auch nicht wissen, vielleicht was sagen, ja, oder was jetzt das Richtige zu tun ist. Das ist vollkommen menschlich, auch in dieser Situation. Und manchmal ist auch jedes Wort zu viel. Und aber dann eben auch da wieder, genauso wie bei einer Krankheit, zu signalisieren, ich bin da, ich sehe dich, ich bring vielleicht mal einfach irgendwas Nettes vorbei, was gut tut, ja, ob es ein Kuchen sei oder irgendwie eine nette Karte. Und ja, ich leiste Beistand. Mhm. Ich signalisiere auf den Wegen, wie es mir möglich ist. Ich denke an dich und ich bin für dich da. Das habe ich als mit am hilfreichsten eigentlich erlebt. Ja.
Und irgendwie ist das ja auch der Name Gottes, dass er für uns da ist. Also ich bin der für dich da ist. Wenn man so in der Bibel liest.
Von Anfang an.
Da geht es ja nicht um die große Welterklärung. In so Sterbemomenten schon gar nicht, jetzt zu erklären, warum das jetzt vielleicht gut sei oder auch nicht. Aber um so eine Erfahrung, nicht allein zu sein.
Ja.
Wie sehr ist das für dich als Pfarrerin professionelles oder persönliches? Kann man das überhaupt trennen, zumindest unterscheiden?
Meinst du jetzt, wenn ich...
Wenn du einen Menschen begleitest,
wenn du
an so einem Sterbebett sitzt, bist du die Sarah, bist du die Pfarrerin?
Dann bin ich schon sehr die Pfarrerin. Also dann bin ich ja auch tatsächlich als Pfarrerin angefragt und gerufen worden. Ja, so. Und natürlich bringe ich aber auch da wieder hoffentlich die Empathie mit rein. Ja, und wie ich auch als Sarah Pfarrerin bin. Ja, so. Also natürlich kann man das nicht ganz klar irgendwie oder möchte ich auch gar nicht irgendwie unterscheiden, ja, so. Und trotzdem bin ich aber natürlich in einer gewissen Rolle, habe ich gelernt auch, wie man Menschen in so einer Situation begleitet und auch klar als Pfarrerin dann auch erkennbar, ja, genau. Und transportiere dann eben ja auch einfach wichtige Worte oder dann eben auch diesen Rahmen der christlichen Botschaft, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, Sarah. Wir haben über deine Krankheit gesprochen, so eine Katastrophe des Lebens, jetzt auch über das Sterben. Wie kann man sich denn, was würdest du sagen, vorbereiten auf sowas? Kann man das überhaupt? Wir neigen ja dazu, das Schlimme eher zu verdrängen. Das ist ja auch irgendwie gesund. Man muss nicht ständig an Krankheiten und Katastrophen oder ans Sterben denken. Aber es ganz zu verdrängen ist irgendwie auch nicht gut. Also wie kann man sich gut vorbereiten auf das, was vielleicht mal an Schwerem und Schlimmem in ein Leben hereinbrechen kann?
Das mag jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingen, aber indem man, glaube ich, dieses Leben so gut man kann, wirklich in vollen Zügen lebt und genießt und natürlich auch sehr bewusst lebt und genießt. Also das war etwas für mich, wo ich sagen würde, ich hatte noch nie Angst vor meinem eigenen Sterben. Ja, so. Also zum einen aufgrund der großen Hoffnung und Zuversicht, die ich damit einfach auch verbinde, aber auch, weil ich weiß, ich lebe mein Leben so, wie ich wirklich erfüllt bin davon. Und so finde ich eigentlich eine gute Vorbereitung, ist auch zu wissen, ich habe auch schon ganz viel erlebt in diesem Leben und das war kostbar und das ist mir ein Schatz, ja, und dann finde ich, lässt sich auch leicht darüber nachdenken, zu sagen, okay, ich kann mich dann auch irgendwann davon trennen und Abschied nehmen. Und dann hilft es aber, jeder hat da, glaube ich, auch einen anderen Umgang damit, hilft es sicherlich auch darüber zu reden, vielleicht auch wirklich zu überdenken, gibt es irgendwas, was ich unbedingt noch machen möchte, ja.
Die Bucketlist.
Auch so ein bisschen, ja, diese Bucketlist, genau, zu überlegen, was sind solche Punkte, die mein Leben, also was ich mir wünsche, meine Träume und Ziele. Und ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also genau, das dann auch wirklich anzugehen.
Danke dir. Nehmen wir mal so mit. Ich habe noch drei Satzanfänge für dich, die ich bitte zu vollenden zum Ende unseres Gesprächs. Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, dann halte ich vor allem fest.
Meine Freunde, meine Familie und meine tiefen Erfahrungen mit dem Glauben.
Das Wertvollste, was ich mit anderen teilen möchte, ist das.
Dass so dunkel es auch um einen scheint, eine Kraft da ist, die trägt.
Letzter Satz. Auch wenn die Kirche kleiner wird, will ich als Pfarrerin
Hoffnung und Zuversicht verbreiten.
Ah, das passt ja wunderbar als Schlusswort für diesen Podcast. Sarah, vielen Dank, dass du da warst und ja, für all das, was du teilst. Heute hier und mit so vielen Menschen, auch sonst auf unterschiedlichsten Kanälen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Gottes Segen.
Vielen lieben Dank.
Du bist ein Hoffnungsmensch.
Och, danke schön. Danke für das sehr angenehme Gespräch.
Tja, und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt und die euch hält. In guten und in schweren Zeiten. Und wenn ihr mögt und euch noch ein bisschen inspirieren lassen wollt, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da findet ihr noch mehr Gespräche, gute Impulse, sogar etwas zum Lesen. Und was auch immer geschieht, seid getröstet, hoffnungsvoll und ich wünsche euch viel Freude beim Weltverändern.